Moin. Ja, das Rätsel ist gelöst. Ja, diese Verse sind mir wichtig geworden, diese Jesaja-Verse. Und deswegen habe ich darüber jetzt eine Predigt geschrieben. Aber wie ich immer sage, ich predige vor allem mir selber. Ich merke einfach, wie Gott zu mir spricht, und ich hoffe dann und bete immer, dass er dann auch zu den anderen spricht, durch mich. Aber wer ist Gott überhaupt? Ja, wir sind ja hier, ne, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, des einzigen Gottes, des dreieinigen Gottes. Aber wer ist das? Das hängt manchmal auch von unserer Tagesform ab oder von dem, was wir erleben, wie wir das sehen. Ob wir das schwarz oder weiß sehen oder grau, irgendwo dazwischen. Wer ist Gott? Ist er von uns abhängig, von dem Bild, das wir uns von ihm machen? Die Bibel sagt nein. Er ist unveränderlich. Er ist immer derselbe. Also von uns nicht abhängig. Und auch nicht von unserer Tagesform. Was wir denken, sagt meistens nichts darüber aus, wie Gott wirklich ist. Also was wir jetzt so gerade denken. Es hat keinen Einfluss auf Gott. Gott ist unveränderlich. Aber was sind denn seine Eigenschaften jetzt wirklich? Was steht in der Bibel drin? In der Bibel werden ja ganz viele Eigenschaften Gottes beschrieben. Er ist allmächtig, heilig, treu, gerecht. Die Wahrheit selbst, das Leben ist er auch. Er ist gnädig, barmherzig, groß, unbeschreiblich, schrecklich, das ist er auch. Ewig, unendlich, mächtig, er ist die Liebe, er ist geduldig und noch ganz viel mehr. Aber lasst uns heute auf die beiden Eigenschaften gucken, die ich zuletzt genannt habe, Liebe und Geduld. Lasst uns nachdenken, was in der Bibel über Gottes Liebe und über seine Geduld steht und was das ganz konkret für uns heißt, für unser Leben. Wie das bei uns hineinspricht, wie spricht Gott in uns hinein? Auch in unsere Tagesform, in unsere Gefühle, in das, was wir erleben. Wie spricht Gott hinein mit seiner Geduld, mit seiner Liebe? Also die Bibel ist ja ein ganz ehrliches Buch. Da wird absolut gar nichts verschwiegen. Und dazu gehört eben auch, dass wir Menschen Gott immer wieder untreu werden. Und das ist tatsächlich eine ganz unendliche Geschichte, die einen ganz schön verzweifeln lassen kann. Die ganze Bibel hindurch geht das. Aber das trifft auch immer wieder auf Gott und seine Liebe und Geduld. Schauen wir mal in die Bibel rein, was drüber steht. Also gleich am Anfang schafft Gott den Himmel, die Erde, die Pflanzen, die Tiere und den Menschen. Den Menschen, den macht er ganz besonders. Er blies ihm den Lebensatem ein, so heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen. Dann pflanzte Gott den wunderschönen Garten Eden und gab ihm den Menschen als Wohnsitz, als Wohnung, damit er ihn bebaue und behüte. So steht es. Also, der Mensch durfte im Paradies leben. Gott hat ihm wirklich Liebe gezeigt, er hat ihn gemacht, er hat ihm selber den Lebensatem eingeblasen, er hat ihm den schönsten Garten gepflanzt, den man sich vorstellen kann. Und was passiert? Adam und Eva, die ersten Menschen, essen von den verbotenen Früchten des Baums der Erkenntnis, obwohl Gott es ihnen eben verboten hatte, und geben Gott damit zu verstehen, wir trauen dir nicht und was du uns befiehlst, das kümmert uns nicht. Gott ging anschließend im Garten Eden spazieren, ganz nah bei den Menschen. Ein ganz sympathisches Bild, Gott geht im Garten Eden spazieren, ganz nah bei den Menschen und ruft auch den Menschen. Er ruft Adam, wie man seinen Sohn ruft. Wo bist du? Aber die Menschen, die sind ihm untreu geworden und müssen den Garten Eden verlassen. Da ist also eine unendlich große Liebe und der Mensch sagt, nein, das reicht mir nicht. Ich will mehr. Ich will unabhängig sein. Ich will meine eigenen Regeln machen. Ich will eigentlich so sein wie Gott selbst. Das Böse selber sehen wir hier, aber auch den Menschen, wie er wirklich ist. Von Natur aus. Nach dem Sündenfall. Und das Schlimme, wir sind eben wie Adam und Eva. Wir sind ja ihre Nachfahren, wir stammen alle von ihnen ab. Und die Geschichte Gottes mit uns Menschen geht natürlich weiter, viel weiter. Die Menschen werden so böse, dass Gott sie durch die Sintflut vernichtet, bis auf Noah und seine Familie. Noah baut die Arche und überlebt. Gott selbst sorgt dafür. Und wieder ist sie da, Gottes große Liebe, die dann den Menschen in Gestalt der Familie von Noah rettet. Aber was machen denn die Nachfahren Noahs? Sie bauen den Turm zu Babel. Der soll bis an den Himmel reichen. Sie wollen so sein wie Gott. Schon wieder. Machtgier. Unsere Vorfahren sind das. Unsere Vorfahren. Unsere Ur-Ur-Ur-Ur und noch ein paar Ur-Großeltern. Das ist so. Ur-Ur-Ur-Ur und nochmal Ur-Großeltern. Das sind die. Und das steckt in uns drin. Die Menschen haben aus der Sintflut nichts gelernt. Aber wie reagiert Gott? Nicht mit Vernichtung. Die Menschen leben nämlich weiter. Denn Gott hatte ja lange vor dem Turmbau mit Noah einen Bund geschlossen. Und ich lese ab 1. Mose 8, Vers 21b. 1. Mose 8, Vers 21b. Ich werde den Erdboden wegen des Menschen nie mehr verfluchen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ich werde niemals wieder alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Niemals, solange die Erde besteht, werden Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht aufhören. Und dann, wenn man eine Seite weiterschlägt, Kapitel 9, Verse 12 bis 16. 9, 12 bis 16. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch. Und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen lebenden Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde. Der Bogen, der Regenbogen. Er zeigt, dass bald die Sonne wieder scheint, dass der Regen aufhört, dass das Leben weitergeht. Was für ein wunderschönes Zeichen. Und das ist auch ein Hoffnungszeichen, wenn es so schüttet wie die letzten Tage. In Nordhessen, nördlich von Kassel, im Landkreis Kassel, bei Hof Geismar im Reinhardswald, hat es 170 Liter auf den Quadratmeter geregnet, ungefähr noch mehr als im Ahrtal am Donnerstagabend. Und Dörfer wurden verwüstet, Autos wurden übereinander gestapelt von der Flut. Das war wie der Anfang der Sintflut. Ich habe das selber gesehen, ich musste darüber berichten. Ich bin dorthin gefahren, wurde dorthin geschickt vom Hessischen Rundfunk und ja, sah aus wie nach einem, ja, wie nach der Sintflut. Aber es hörte auf. Kein Mensch wurde verletzt, Gott sei Dank. Und das Leben geht weiter. Irgendwie doch. Und das will Gott damit sagen. Es regnet, es kann auch Katastrophen geben, aber wir Menschen leben weiter. Und der Regenbogen zeigt es. Was auch passiert, die Geschichte geht weiter. Der Regenbogen zeigt, dass Gott uns lieb hat und dass er will, dass wir leben. Und in der Bibel wird es immer besser. Gott schließt danach auch mit Abraham einen Bund. Gott besucht ihn sogar ganz persönlich, schenkt ihm einen Sohn, obwohl Abraham und seine Frau Sarah ja schon sehr alt sind. Und so geht es weiter. Viel Segen sehen wir in diesen Berichten im ersten Buch Mose. Das Volk Israel entsteht, Gottes auserwähltes Volk, das er so behandelt, wie man seine Kinder behandelt. Zwischendurch gerät Israel in Not, es wird in Ägypten versklavt, aber Gott schickt dann Mose als seinen Boten und befreit sein Volk aus der Sklaverei. Er rettet es vor seinen Feinden, er teilt das Meer, sodass Israel hindurchwandern kann. Und das ist wirklich ein Wunder, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das Meer teilt sich einfach mal. Und dann ist da trockenes Land, über das man hindurchgehen kann. Das ist wirklich wunderbar im wahrsten Sinn. Und Israel geht da durch, wird gerettet vor seinen Feinden, kommt dann in die Wüste und Gott selber führt es sicher durch diese Wüste hindurch. Denn Gott hat ihm ein Land versprochen in seinem Volk, in dem Milch und Honig fließen. Er will es ganz besonders segnen und beschützt es und führt es auf dem Weg durch die Wüste. Und in der Wüste ist es nicht schön, aber Gott führt. Gott führt. Und wir haben auch manchmal Wüstenzeiten. Oh ja. Aber Gott führt uns hindurch. Es ist nicht einfach, die Sonne brennt in der Wüste. Es ist öde und leer. Da kann man schon mal verzweifeln. Aber wenn Gott wirklich vor Augen ist, selbst wenn wir ihn nicht vor Augen haben, wenn unser Gefühl etwas anderes sagt, aber er ist da, er führt uns, wie Israel. Also was machen die Israeliten jetzt? Gott führt sie, er sorgt für sein Volk, aber was passiert? Die Israeliten lagern in der Wüste und ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17, Abvers 1b. 2. Mose 17, Abvers 1b. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was stellt ihr den Herrn auf die Probe? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Und mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten, dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa, das heißt Versuchung oder Probe, und Meriba, Streit heißt das, wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Soweit. Also wenn ich das lese, dann denke ich, eigentlich gibt's das. Das kann doch nicht sein. Warum haben die Menschen denn kein Vertrauen zu Gott? Er hat doch schon so viele Wunder für sie getan. Das Meer geteilt, er ist in Wolken und Feuersäule vor ihnen hergezogen, sichtbar. Trotzdem nicht. Kein Vertrauen, trotz aller Wunder. Und wie reagiert Gott? Reagiert er zornig? Wütend? Überhaupt nicht. An dieser Stelle gar nicht. Ganz ruhig sagt er zu Mose, dass er sich auf den Felsen am Berg Horeb stellen soll und auf den Felsen schlagen soll. Dann käme Wasser raus. Und dann kommt es auch so. Das Volk kann trinken, Gott führt es weiter. Was für eine Geduld. Er tut Wunder, die Menschen schlagen ihm quasi ins Gesicht durch ihr Murren und Gott bleibt geduldig und sagt, hier habt ihr Wasser aus dem Felsen. Und was passiert wenig später? Mose ist auf dem Berg und bekommt die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten und noch viele mehr. Und was machen die Israeliten unten unter dem Berg? bauen sie ein goldenes Kalb und beten es an, weil sie glauben, dass Mose auf dem Berg gestorben ist. Kein Vertrauen zu Gott. Und noch schlimmer, sie beten auf einmal einen Götzen an, obwohl man ja gar kein Bildnis von Gott machen darf. Sie beten irgendwas anderes an, nur nicht Gott. Schlimmer geht es nicht. Nach all dem, was Gott für sie getan hat, schlimmer geht es nicht. Und so sind wir Menschen. Wir auch. Oder glaubt ihr, glauben wir seien denn besser? Glauben wir wirklich, wir seien besser als diese Menschen? Wir hätten das gern und reden es uns häufig genug ein, aber es ist so nicht. Die Bibel ist ehrlich und schonungslos und wir bekommen gezeigt, wer wir sind. Trotzdem, Gott führt das Volk Israel weiter. Er führt sie weiter in das gelobte Land. Zwar sterben alle, die gemurrt haben, die Gott misstraut haben in der Wüste, nach und nach, aber ihre Kinder und Enkel, die dürfen das Land, das in dem Milch und Honig fließt, in Besitz nehmen, die dürfen dort einziehen. Gott ist wirklich gnädig. Die Geschichte geht weiter und Gott führt weiter. Er segnet das Volk Israel. Begreifen jetzt die Menschen, wie gut es Gott mit ihnen meint, dass es keinen Gott gibt außer ihm, der Gott, der sie so reich gesegnet hat. Nein, es dauert nicht lange, da beten die Israeliten schon wieder Götzen an. Den Baal zum Beispiel und die Astarte und sie geraten in größte Not. Feinde kommen und rauben ihnen die Ernte, eine große Hungersnot droht. Da kommt Gideon, ein junger Mann, den Gott zum Helden und Retter gemacht hat. Der zerstört erstmal auf Gottes Befehl den Götzenaltar seines Vaters, dann besiegt er mit ganz wenigen Kriegern ein großes Heer der Feinde, aber nur, weil Gott selbst für ihn kämpft. Trotz der Rettung, Israel betet danach wieder andere Götter an. Und so geht es weiter und weiter. Gott beruft Retter, aber das Volk wird danach immer wieder untreu. Das dauert nicht lang. Wie König Saul zum Beispiel, auch ein Retter. Gott macht ihn zum König, schenkt ihm viele Siege, aber letztlich macht Saul dann doch, was ihm gefällt und hört nicht mehr auf Gott und geht sogar zum Ende seines Lebens hin zu einer Totenbeschwörerin. Obwohl Gott das streng verboten hat, denn das ist Zauberei und das ist höllisch und teuflisch und Gott ein Greuel, das wusste Saul, aber er macht es trotzdem. Und er stirbt wenig später. Aber die Geschichte geht weiter. Ein paar Jahrzehnte später sitzt Salomo auf dem Königsthron, der reichste König, den Israel je hatte. Gott schenkt ihm so viel Weisheit und so viel Reichtum wie keinem König nach ihm oder vor ihm. Aber was macht Salomo? Gegen Ende seines Lebens verehrt er Götzen wie Moloch, das Scheusal der Ammoniter, so heißt es wörtlich im ersten Buch der Könige, Kapitel 11. Gott bestraft ihn aber gar nicht, weil er nämlich an David denkt, an Salomos Vater. David war Gott bis zu seinem Tod treu. Auch er war nicht fehlerfrei, er ist sogar zum Mörder geworden, aber er hat Buße getan und er blieb Gott trotzdem treu. David war nach Gottes Herzen. Erst nach Salomos Tod zerfällt das Reich in zwei Teile. Das ist die Strafe. Aber Salomo selbst durfte noch weiter herrschen, bis er dann starb. Geduldig ist Gott. Sehr geduldig. Also, jetzt kommen die Propheten. Mit großen Worten ruft Gott selbst die Menschen durch diese Propheten zur Umkehr. Kehrt um zu mir, sagt er. Sie sollen zu ihm zurückkommen. Einer dieser Propheten ist Jesaja. Und ich lese aus Jesaja Kapitel 44 ab Vers 21. Jesaja 44, Kapitel 21. Und das sind wunderschöne Verse. Denk daran, Jakob, und du Israel, dass du mein Knecht bist. Ich habe dich geformt. Du bist mein Knecht, Israel. Du bist mir unvergessen. Ich habe weggewischt deine Vergehen wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel. Kehr um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Jauchzt ihr Himmel, denn der Herr hat gehandelt. Jubelt ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge, ihr Wälder mit all euren Bäumen. Denn der Herr hat Jakob erlöst. Und er verherrlicht sich in Israel. Das sind wirklich wunderschöne Verse. Gott hat die Sünden seines Volkes weggewischt wie eine Wolke. Wenn die Sonne scheint, dann lösen sich Wolken ganz schnell auf. Kennen wir das Phänomen? Das wird heute hoffentlich auch wieder so sein. Weg ist die Wolke, spurlos weg. Und genauso ist das mit unseren Vergehen. Und das sagt Gott hier im Buch Jesaja. Genauso will Gott auch unsere Sünden wegwischen. Kehr um zu mir, ich habe dich erlöst, sagt er uns. Das ist wirklich Liebe und Geduld nach allem, was passiert ist in der Geschichte der Menschheit. Spricht Gott so etwas? Gott all der Machtgier und dem Götzendienst. Gott hat die Menschen nicht vergessen und will sie alle erlösen, das Jubeln vor Freude. Das ist Gottes Ziel. Aber die Menschen hören nicht auf Jesaja. Sie hören auch nicht auf die anderen Propheten. Einige dieser Propheten werden sogar getötet. Die Folge, Feinde kommen und führen das Volk Israel in die Gefangenschaft nach Babylon. Aber auch da ist Gott wieder gnädig, trotz der Strafe. Er führt nämlich sein Volk wieder zurück nach 70 Jahren. Der Tempel wird wieder aufgebaut und ganz Jerusalem. Also jetzt müsste es doch eigentlich jedem klar sein, es gibt keinen Gott außer Gott, dem Herrn. Nein, die Menschen sündigen weiter. Also ziehen wir mal ein Zwischenfazit. Wir kommen jetzt ja ans Ende des Alten Testaments, das wir jetzt mal ganz schnell im Zeitraffer uns angeschaut haben. Gott tut den Menschen immer wieder Gutes, zeigt ihnen seine Liebe. Und die Menschen nehmen Gottes Geschenke ja auch gerne an. Sie trinken gerne aus diesen Quellen, aber machen wenig später wieder das, was ihnen gefällt. Und sie beten sogar Götzen an, wie Salomo das auch gemacht hat. Er war reich beschenkt, aber untreu. Und wie reagiert Gott? Er straft, aber noch viel mehr erträgt er. Er hat Geduld. Viele tausend Jahre lang läuft er uns Menschen immer hinterher. Immer wieder schenkt er uns Segen. Immer wieder will er, dass wir ihm folgen. Er schickt Boten, er schickt Propheten, aber die Menschen hören nicht auf sie. Gott bleibt trotzdem geduldig. Er könnte ja auch sagen, weg mit den Menschen, jetzt reicht's mir aber. Also ich hätte das schon längst gesagt. Wenn mir jemand dumm kommt und ich mich ungerecht behandelt fühle, kann ich aus der Haut fahren. Dann werde ich gar nicht mehr ruhig. Überhaupt nicht. Aber Gott nicht. Er bräuchte ja nur mit den Fingern schnippen. Dann wären wir alle weg. Nein, tut er nicht. Die Menschen gibt es immer noch. Aber sie ändern sich leider nicht, bis der Messias kommt. Und da ändert sich alles. Der Retter. Gott will, dass wir zu ihm kommen. Das haben wir ja gerade im Jesaja-Buch gelesen. Und so schickt er seinen eigenen Sohn, um uns zu retten. Keinen Gideon, keinen Propheten, sondern Gott selbst kommt und rettet uns. Jesus kommt, aber die Welt erkennt ihn nicht. Die Menschen verlassen ihn und schlagen ihn ans Kreuz. Welcher Gott lässt das mit sich machen? Das fragen Anhänger anderer Religionen immer wieder, wenn wir ihnen von Jesus erzählen. Gott, der Herr, lässt das aber mit sich machen. Ob man es glaubt nun oder nicht. Und was geschieht? Gott vernichtet die Mörder seines Sohnes nicht, sondern Jesus sagt am Kreuz, kurz bevor er stirbt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das steht im Lukas-Evangelium. Denken wir an das, was Gott durch Jesaja gesagt hat. Ich habe weggewischt deine Vergehen wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel. Kehr um zu mir, denn ich habe dich erlöst. In diesem Moment auf Golgatha wird das wahr. 700 Jahre vorher hat es Jesaja gesagt. In dem Moment ist es wahr geworden. Gott hat uns erlöst durch Jesus Christus, weil Jesus stellvertretend für uns alle gestorben ist. Gott will uns nicht vernichten, er will uns retten. Das ist der endgültige Beweis dafür. Nach Jesu Tod und Auferstehung kommt der Heilige Geist zu Pfingsten und er sorgt dafür, dass die, die an Jesus glauben, ihm jetzt treu bleiben oder wieder zurückkommen, wenn sie untreu geworden sind. Wie der verlorene Sohn. Wir können immer zu Gott zurückkommen und der Heilige Geist führt uns dabei. Was ist das für ein Geschenk, der Heilige Geist? Gott selbst tut alles dafür, dass wir jetzt bei ihm bleiben können. Dieser Kreislauf, ne, Segen, Untreue, der ist durchbrochen. Jesus hat ihn durchbrochen. Seit so vielen Tausenden von Jahren ist das so, aber jetzt ist der Heilige Geist da. Was für eine unendlich große Liebe und für eine unendliche Geduld mit uns, die so lange hält, diese Geduld, trotz aller Rückschläge. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens ja böse von Jugend an ist. Aber mit Jesus hört ja die Menschheitsgeschichte nicht auf. 2000 Jahre sind seitdem vergangen. Und wie verhalten sich die Menschen seitdem? Also, wenn ich mir die Geschichte angucke, wie im Alten Testament, geht es ja weiter. Gott hat zum Beispiel nämlich Deutschland reich gesegnet mit Wohlstand und Frieden. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als fast alles kaputt war, ging es ganz schnell mit uns wieder bergauf. Und 1989 durften wir eine friedliche Wiedervereinigung erleben, ohne einen Schuss. Wir Älteren haben das ja noch bewusst erlebt, das war wie ein Wunder. Und das war auch ein Wunder. Wir hätten das alle nicht für möglich gehalten. Ich war ja auf der Westseite der Grenze und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es war so. Die DDR ist einfach verschwunden, plötzlich, zack, weg war sie. Einfach so. Und die Menschen waren plötzlich frei. Die Grenze war weg, keine Selbstschussanlagen mehr, kein Stacheldraht, keine Toten an der innerdeutschen Grenze. Der Schrecken hat ein Ende. Wer heute nach Osten fährt, der ahnt gar nicht mehr, dass da mal eine Grenze war, die Familien getrennt hat. Alles war auf einmal weg. Ohne Gewalt. Ein Segen Gottes, ein Wunder Gottes. Gott meint es gut mit Deutschland. Aber wie dankt unser Land, wie dankt unser Volk es ihm? Mit Verachtung der Schöpfungsordnung von Mann und Frau, mit jährlich über 100.000 Abtreibungen, mit Götzendienst oder einfach mit dem Satz, es gibt keinen Gott. Aber das ist kein Problem, das sich nur auf Deutschland beschränkt, das ist leider überall auf der Welt so. Seien wir ehrlich, der Mensch ist immer noch so, also von Natur aus ist er immer noch so, wie er immer war, undankbar, er will selber Gott sein, seinen eigenen Regeln folgen, die er selbst gemacht hat. Er glaubt noch immer, klüger zu sein als Gott selbst. Und wie reagiert Gott? Mit unendlicher Geduld. Er hat wirklich alles getan, um uns alle zu retten. Er hat sogar seinen eigenen Sohn geschickt, um uns zu erlösen. Aber noch immer wird Gott zurückgewiesen. Die Menschen wollen mit Gott nichts zu tun haben und laufen anderen Göttern hinterher. Götzen, Reichtum, Erfolg, Macht. Das Klima kann auch ein Götze sein, wenn wir es an Gottes Stelle setzen. Die Liste ist lang. Aber Gott liebt uns trotzdem mit unendlicher Geduld. Und er ruft uns auf, zu ihm umzukehren. Wie in Jesaja 45, ab Vers 22. Jesaja 45, ab Vers 22. Wendet euch mir zu und lasst euch erretten, alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und sonst niemand. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ein unwiderrufliches Wort. Vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird schwören. Nur beim Herrn, sagt man von mir, sind Heilstaten und Stärke. Und im Philipperbrief bei Paulus steht, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen, vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Jedes Knie soll sich beugen, nicht vor einem Tyrannen, sondern vor einem Gott, der uns unendlich lieb hat, der uns seit vielen tausend Jahren erträgt. Die Liebe erträgt alles, sagt Paulus an einer anderen Stelle im Neuen Testament. Und das kann man wirklich über Gott sagen. Seine Liebe erträgt wirklich alles. Und wenn wir zu ihm kommen, läuft er uns entgegen wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er lässt alles stehen und liegen für uns, weil er sich so freut, dass wir endlich zu ihm zurückkommen. Und das ist jederzeit möglich. Jederzeit. Irgendwann allerdings, und das gehört auch dazu, wird Gottes Geduld ein Ende haben. Dann nämlich, wenn Jesus zurückkommt als Richter. Das jüngste Gericht ist kein Schauermärchen, es ist die Realität. Und sie wird über uns kommen, wenn wir nicht bei Jesus sind. Beim Propheten Joel steht etwas darüber. Der Prophet Joel sagt in Kapitel 2 ab Vers 11, Ja, groß ist der Tag des Herrn und voll Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Wieder, Gott sagt, es geht in eine Katastrophe, aber kehrt um zu mir. Er zieht uns. Er will uns rausholen aus der Katastrophe. Das will er nicht. Er will uns bei sich haben. Und Jesus hat diese Brücke gebaut. Denn das, was wir wirklich als Menschen wollen, ist Gott. Das ist tief in uns angelegt, diese Sehnsucht. Nur leider machen wir unsere eigenen Götzen. Wir gucken in der Welt herum und bauen uns unsere Götzen auf, aber unsere Sehnsucht ist bei Gott. Und Gott sagt, ich schenke euch das ewige Leben. Ihr werdet mich sehen von Angesicht zu Angesicht und das werden wir auch, wenn Jesus wiederkommt. Für die einen zum Gericht, für die anderen zur ewigen Rettung, zum ewigen Leben. Dann können wir diese Liebe wirklich genießen, wenn wir von Angesicht zu Angesicht in diesen Gott sehen. Dieser Gott, der uns auch durch Tiefen hindurchträgt. König David hat das erlebt. Wir brauchen nur mal die Psalmen zu lesen. Da geht es um tiefste Tiefen. Wirklich um Leid, um Krankheit, Not, Verfolgung, Mord und Totschlag. Aber lesen wir die Psalmen, was Gott alles erleiden musste. Aber Gott hat ihn immer wieder gerettet. Und er wird uns nie im Stich lassen, weil er einfach Geduld mit uns hat. Weil er uns erträgt, auch über tausende Jahre. Und warum sollte er dann nicht auch mich ertragen? Wenn er so viele tausend Jahre Geduld mit Menschen hatte, dann wird er doch auch Geduld mit mir haben, wenn ich wieder etwas falsch mache, wenn ich verzweifelt bin. Dann wird er auch Geduld mit mir haben. Gott ist die Liebe selbst. Er ist die Geduld selbst. Das ist mein Fazit. Gott trägt uns hindurch. Egal, was unsere Gefühle sagen, er ist da. Und er sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Bei Gott ist unser Leben erfüllt. Bei Gott hat unser Leben das Ziel erreicht. Das ist wie bei einem Navi. Sie haben das Ziel erreicht. Wenn wir bei Gott sind, haben wir das Ziel erreicht. Für immer und ewig. Da gibt es dann keine Untreue mehr. Der Heilige Geist führt und leitet uns. Und wenn wir fallen, kommen wir wieder zu ihm zurück. Wir müssen nur Jesus annehmen, den Retter, der für uns gestorben und auferstanden ist. Dann sehen wir Liebe und Geduld in Person. Die Liebe, die auch uns erträgt. Selbst wenn wir uns nicht ertragen, Gott tut es. Und Gott wird uns heilen und zu sich rufen. Amen.